Army hat getwittert, Anthem Servers are officially offline. Rest in peace, Anthem. 2019 bis 2026.
Die Server waren noch online?
Was?
Was? Das ist echt jetzt, aber ja. Ganz ehrlich, also ich hatte nicht, ich hatte das Gefühl, hätte mich jetzt jemand gefragt, wann wurden die Anthem-Server abgeschaltet, hätte ich gesagt 2021 oder sowas. Das war doch relativ schnell, aber ich verwechsel das wahrscheinlich mit diesem, wir machen mal keine neuen Inhalte mehr für das Spiel und ne, nicht wir schalten die Server ab.
Ja, genau, oftmals ja.
Okay, krass. Ich hätte mich ja, die Spielerzahl hätte mich mal interessiert, offensichtlich nicht genug, aber absurd.
Ich habe das Spiel damals gekauft und habe mir gedacht, irgendwann, wenn du so ein bisschen Zeit hast, spielst du das, und das liegt immer noch auf meinem Backlog und das ist immer noch verschweißt.
Ja,
aber ganz, ich habe das einzige Bild, was ich direkt im Kopf habe, wenn ich Anthem an das Spiel mich zurückerinnere, ist bei dem bei der Präsentation des Spiels auf irgendeiner E3 oder so, wo man mit diesem Suit so ein bisschen durch die Schlucht fliegt.
Ja,
das ist das, was sich mir eingebrannt hat, wo ich damals gesagt habe, boah, cool, will ich auch mal ausprobieren. Und seitdem habe ich es nie wieder angefasst. Und jetzt kann ich es wahrscheinlich verschrotten, weil es ist einfach so.
Es ist aber auch wirklich der Money-Shot von dem Spiel, weil an das denke ich auch immer, weil das die beste Szene war, die ich mir vorstellen konnte. Ich habe es auch nie gespielt, weil ich habe mich sehr abschrecken lassen von diesem ganzen Live-Service-Gedöns. Aber bis heute habe ich mir immer gedacht, boah, wenigstens mal anspielen.
Anspielen.
Weil ich schon oft gehört hatte, also wenn das Ganze drumherum nicht wäre, also Gameplay macht schon irgendwo Bock.
Ist das nicht so ein Loot für alles irgendwie heutzutage, ne? Also, zum einen muss ich mal sagen, das Spiel lag irgendwann gefühlt überall für 5 € im Mediamarkt rum. Ich habe es mir auch dann irgendwann mal gekauft mit dem Gedanken, ich werde es irgendwann mal zocken. Es lag auch verschweißt bis zum Ende da. Aber ich habe zumindest die Beta gespielt, muss ich sagen. Da habe ich mal reingeschaut und es war jetzt nichts, was mich hätte verhalten können. Aber es war vielleicht auch einfach die falsche Zeit für mich. Da war ich schon so lange aus diesem, ich muss jetzt viele Stunden in ein Spiel investieren, Modus raus. Und es war einfach, es war der erste große Fall von cooles Spiel, vielleicht cool, aber ich will nicht, dass BioWare dieses Spiel machen. Warum machen die nicht was Geiles? Warum machen die nicht, setzen die ihre Ressourcen für etwas ein, für woran nicht viel mehr Spaß hätte? Das ist das Typische, was man jetzt auch bei den ganzen Sony-Studios gedacht hat, wo auf einmal die große Live-Service-Welle kam. Und man dachte, ist ja cool, aber ihr könnt doch andere Sachen viel, viel geiler. Macht doch lieber das.
Sowas wie Mass Effect Andromeda, was ja so gut geworden ist mit den ganzen Ressourcen, die da reingesteckt haben.
Naja, es war halt nicht so schlimm wie alle Matu, muss man ja auch mal sagen. Nachher,
ich fand es grauslich.
Ich fand es grauslich. Aber es war jetzt auch nicht so, mit Abstand nicht so cool. Ja, aber es war auch mit Abstand nicht so schlimm, wie alle gesagt haben, muss man auch sagen.
Ja, also retrospektiv, sagt man das so, wenn ich darüber nachdenke, ist Mass Effect Andromeda mir deutlich lieber als zum Beispiel ein Anthem, was ich jetzt nicht gespielt habe, aber wo ich jetzt weiß, was das letztendlich so geworden ist. Ich denke mir halt oft nur, wie du schon sagtest, du hast gewisse Studios, die haben gewisse Stärken und die können sie ausspielen, die haben sie in der Vergangenheit gezeigt, und dann ziehst du die ab und lässt dir halt was machen, was halt denen gar nicht auf den Leib geschneidert ist. Und das ist halt falsch. Dann brauchst du auch ein BioWare nicht kaufen oder auch großziehen. Lass die ihre Sachen machen. Aber ich glaube, das kommt zurück. So diese, ich habe letztens erst drüber nachgedacht. Ich glaube, nicht nur die Spieler zeigt das irgendwie mit einer gewissen Resonanz, sondern auch so die Zahlen. Dass so ein Baldur's Gate 3 und so ein Expedition 33 dann doch mehr Aufsehen erregt, Awards gewinnt, in den Köpfen bleibt, als jedes Spiel, das in letzter Zeit von BioWare rauskam zum Beispiel.
Ja, habt ihr das mitbekommen mit Detroit Become Human?
Nee. Mhm.
Weil das ja auch ein Spiel ist, was storygetrieben ist und überhaupt nicht irgendwie, wo man vermuten sollte, dass das von einem viral gehen sollte. Das ist letztes, vor 2-3 Wochen viral gegangen. Was heißt viral gegangen? Aber es hat 15 Millionen Spieler erreicht. 15 was? Millionen. Für ein story-driven Narrativspiel. Unfassbar krass ist. Und wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben das für 3,99 € bei Steam rausgehauen. Und das ist dann vielleicht auch mal die Sache, wo man dann immer sagen muss, okay, dann muss man vielleicht über den Preis diskutieren. Was ist dir wichtiger? Weil klar, das Spiel ist jetzt alt, ne? Aber damit ziehst du natürlich unendlich viele Spiele in dein Kosmos rein, um nächstes Mal halt deutlich mehr am Day One zu verkaufen oder sowas, ne?
Ja.
Und es ist, ich habe gelesen, es ist, glaube ich, das erfolgreichste oder eins der erfolgreichsten Story-driven Entscheidungsspiele überhaupt, ja, dadurch geworden.
Das habe ich auch gelesen. Ja. Also es ist ja auch zum Beispiel so, du hast jetzt, es macht ja auch komplett Sinn, weil so eine Einstiegshürde in ein Spiel, dass du vielleicht jetzt, dass jetzt nicht so dieser Mainstream ist, der ist, wenn der gering ist, aufgrund des geringen Kaufpreises, dann ist es doch viel klüger und cleverer, weil so hat sich wahrscheinlich auch so Leute gedacht, ach, ein Hollow Knight probiere ich mal aus. Ach, so ein Expedition probiere ich mal aus. Kostet ja jetzt nur 40 Euro. Ja. Statt jetzt 70 oder 80 Euro, wo du dann eher denkst, oh, ist aber teuer jetzt für den Preis, ne?
Das ist genau das gleiche wie mit eBay-Auktionen. Meistens verkaufst du es besser und teurer, wenn du mit einer 1-Euro-Auktion startest, als das Spiel, als irgendwas für 10, 15 Euro reinzusetzen. Das ist irgendwie dieser,
das muss ich zum Beispiel nicht.
Dieser komische Effekt bei Menschen, dass sie dann vielleicht denken, boah, das ist ein Schnapper, ich biete. Und dann bist du halt gefangen im Bietrhythmus und bietest du gegebenenfalls auch mehr hoch, als was du das gemacht hättest, hättest du mit 30 oder 40 eingestiegen.
Geil.
War das für dich halt schon, ey, das ist jetzt nur Halbwissen, kann auch völlig falsch sein, eBay.
Ich dachte,
also, falls ihr hier das klären wollt und bei uns ein Placement sponsert, sondern wollte, gerne.
Ich dachte, du hast dazu eBay-Sammler-Wissen.
Nee, aber das war immer, ich dachte, das ist allgemeines Grundwissen beziehungsweise Mundpropaganda, wo man weiß, stell deine Sachen bei 1 Euro Startgebot rein, da hast du mehr von auf lange Sicht, anstatt das mit höheren Preisen reinzustellen. Vielleicht ist es nur meine Erfahrung, vielleicht ist es Schwachsinn, aber ich dachte immer, das ist so der Trick, den man machen muss. Und weil sich das am Anfang so ein bisschen gefährlich anfühlt, was ist, wenn es für 1 Euro weggeht? Nein, das wird niemals für 1 Euro weggehen. Irgendjemand wird immer bieten.
Ich habe jetzt neulich Beautiful Katamari für die Xbox 360 gekauft und ich habe geboten, weil ich war der einzige Bieter und es war drin für, ich meine, 19,99 Euro und ich habe irgendwie 20 Euro irgendwas geboten und habe es dann für den Preis gekriegt.
Ist das schön.
Das ist aber recht günstig. Das ist ein eher preisstabileres Xbox 360 Spiel, soweit ich
jetzt. Ja, ist auch ein Exclusive gewesen, ne?
Ist auch eine, also ich muss sagen, ich habe die Reihe ja immer so ein bisschen ignoriert, sage ich mal. Aber jetzt im Retro-Monat habe ich mal Wheel of Katamari gespielt. Und ich habe mich so verliebt in diese
Spielart.
Ne? Das finde ich so cool. Es macht so viel Spaß, einfach überall alles drüber zu rollen. Das ist cool.
Ja, und es ist ja auch trotzdem irgendwie noch strategisch. Man sollte denken, das ist eigentlich nur Chaos, aber es ist ja auch ein bisschen Taktik dabei, weißt du?
Ja, du hast nicht
von
viel
klein,
Zeit,
ne? So. Von klein nach groß und so. Das ist schon, ist schon witzig. Also,
ja. Hat mir sehr gefallen.
Was gab es sonst noch in der Welt der Videospiele? Nicht viel in letzter Zeit.
Nicht viel.
Wir haben neue Schauspieler bekommen für Live-Action-Serien. Es wurde jetzt der Schauspieler für Kratos vorgestellt für die neue Amazon-Serie und ich glaube auch für Lara Croft die neue Amazon-Serie, ne? Das sind beides Amazon-Serien, oder?
Ja.
Bei Lara Croft ist es Sophie Turner, das ist die Stark-Frau aus Game of Thrones. Ich weiß nicht, welche ist
es? Sansa.
Sansa Stark, ne? Finde ich optisch ein sehr guter Pick. Fast irgendwie ganz cool rein, finde ich.
Ja, es ist interessant, weil es sich sehr, sehr stark an die 90er Lara Croft, diese badass erfahrene Tomb Raider, orientiert. Und das, ich hätte das nicht gedacht. Ich dachte so, dass man sagt, okay, zum Beispiel, da gab es ja mal einen Kinofilm mit Alicia Vikander in der Hauptrolle. Der war dann so dieses, sich an dem Reboot angelehnt, so tough.
Ja, aber der kam so auch, der Film kam aber auch in der Zeit der Reboots, ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Das hat ja das so stilistisch herangepasst, aber allein das Spiel, was jetzt kommt, ne, ist ja auch die alte Lara. Das verpasst das ja.
Stimmt, das passt da ganz gut zu.
Ja,
das
aber
ist gut, dass es da so eine Gesamtvision gibt. Nicht.
Das wäre genauso, wenn du sagen würdest, okay, wir bringen jetzt einen neuen Street Fighter-Film raus und bringen den Jean-Claude Van Damme um.
Apropos neuer Street Fighter-Film, auch dort wurden die Schauspieler vorgestellt. Auch dort finde ich sie teilweise extrem geil. Cody Rhodes als geil, Roman Reigns als Azuma, ja. Und der war noch dabei, wie heißt es? Jason Momoa war dabei als Sangief, glaube ich, ne, oder?
Ja, also ich finde, darauf habe ich sogar richtig Bock. Wenn man das macht, also ich meine, ich habe mich immer gefragt, diese Story gibt doch gar nichts her, aber dann kannst du das ja komplett ins Chaos drehen lassen. So.
Wie viele Leute lieben Mortal Kombat wegen des Lores und nicht nur wegen des Gameplays? Also das Kampfspiele was erzählen können, ne?
Und bei Street Fighter gibt es ja ganz viele. Es gibt ja auch die Anime-Filme, Anime-Serien en masse, ne? Also so ist das nicht, dass die keine Geschichte haben.
In meiner Welt nicht.
Oh, Matthias macht sich wieder beliebt. Teil 3.
Ja, also.
Ich
Aber ganz kurz nochmal, also wie findet ihr denn den Look von Sophie Turner als Lara Croft in der Serie? Weil der hat ja wirklich so diese runden Brillen, ne? Also diese rote Brille, die hat den Zopf da sehr stilistisch an diese 90er Jahre Lara Croft. Wie findet ihr den?
Gut, da triggert cool. Vielleicht das Studio so ein bisschen noch die Nostalgie und die Fans und so, das ist ja eh wieder so ein Riesenthema. Aber ich finde es gut, dass man sich da wirklich auf das Source Material quasi ruft, ne, und sagt so, wir machen eine Videospieladaption, also wollen wir das Ganze auch so nah wie möglich an der Videospiel-Ursprung halten. Das war ja auch mal eine ganze Zeit anders. Ne? Ja. Da hat man auch Videospielverfilmung gemacht und hat sich da überhaupt nicht an den Ursprung gehalten.
Ja, ja. Tom Holland als Nathan Drake.
War ja, irgendwie Katastrophe. Katastrophe. Ging gar nicht.
Wen ich hingegen eher abkaufe, ist Ryan Hurst als Kratos. Weiß ich nicht. Ich kenne den Schauspieler jetzt nicht so. Ich habe mir so ein bisschen Bildmaterial angeguckt und seine Optik und ich finde, jo, das passt irgendwie. Also
jeder, der Sons of Anarchy geguckt hat, die Biker-Serie,
das ist der große, ne?
OP. Mm. Ja, OP, genau. Und das ist einer der coolsten Charaktere aus der Serie und ey, der sieht einfach, also auf dem Bild, was sie so gegenüberstellen, sieht er einfach fast 1:1 so aus wie der. Also, keine Ahnung.
Vom Gesicht und Bart passt das schon sehr cool. Natürlich tut es einem so ein bisschen leid für Christopher Judge, dem Synchronsprecher seit vielen, vielen Jahren, der Kratos ja auch wieder bei den Versoftungen so, der so viel Leben einhaucht und auch schon Game Awards gewonnen hat und auch sich offen dafür ausgesprochen hat, dass er das gerne machen würde, Kratos zu spielen. Aber ich finde die Wahl von Ryan Hurst schon irgendwie cool, also ist auch wieder sehr nah am Source Material, würde ich mal so sagen.
Die Frage da ist halt, gehen die auf die Trilogie rein inhaltlich? Ich habe noch nichts davon gehört, was da wie
verfilmt. Ich habe was gehört.
Oder die Reboots?
Die gehen auf die Reboots, weil ich habe gehört, irgendjemand spielt Thor. Dementsprechend muss es Ragnarok mit rein.
Sie haben auch schon die paar Schauspieler bekannt gegeben, die zum Beispiel in Odins Familie da mitmischen, wie hieß nochmal, Skarsgård, ich weiß es gerade nicht, dieser Blonde, also werden sie wahrscheinlich so mehrere Plots machen und ein Plot wird halt der Odin-Plot sein mit der Familie und Tragödien innerhalb der und dann, keine Ahnung, das wird wahrscheinlich so ein Thema sein in der Serie.
Aber es macht ja auch Sinn, wenn die Leute kennen God of War halt von den Spielen 2018, 2023 und nicht von den 2005er Spielen, muss man mal ganz ehrlich sagen, ne? Also geil, die Storys damals auch waren teilweise. Das macht wahrscheinlich Sinn. Kann man dann vielleicht hinten raus nochmal als Prequel-Serie machen, falls dann auch irgendwann mal Remakes erscheinen oder sonstiges, dass man das denn da kohärent mit oder gleichzeitig mit raushaut. Naja, aber ich bin gespannt auf jeden Fall, ne? Hat Amazon schon Serien gemacht? Serien, also ich meine Videospielserien, bekannte.
Ich überlege gerade Fallout natürlich, ne?
Nee, ist das Amazon?
Das ist von Prime Video.
Ja, Fallout ist Amazon, ja.
Ja, das war doch sehr gut, oder? Das lieben doch alle, wenn man
nicht
alles
durch. Ja. Ich habe die zweite Staffel noch nicht gesehen, aber
ich schaue die zweite Staffel gerade und die ist gut. Ja, kann man gucken.
Ja, schön. Ich war auch sehr Gutes darüber. Also kann man schon nicht meckern. Ich glaube, die haben da auch ein bisschen Blut geleckt. Deswegen, gut, bei Fallout hat es einfach wunderbar funktioniert. Aber das fällt auch gerade in das Thema, weil es gab ja jetzt bei Bethesda so ein bisschen dickes Blut, denn der ehemalige Director von, da war der Co-Director von Skyrim und auch dann der Director jetzt eigentlich für den sechsten Teil. Der ist jetzt gegangen und hat gesagt, ja, sorry, also ich gehe, weil einfach mir versprochen wurde, wir machen die ganze Zeit hier das nächste The Elder Scrolls. Aber seit Jahren werde ich vertröstet. Erstmal hieß es nach Skyrim, okay, ihr macht jetzt Fallout 4, dann nach Fallout 4 sagt ihr, okay, ihr macht jetzt Fallout 76. Dann haben sie das gemacht, dann hieß es, ja, aber jetzt machen wir Starfield und das dauert jetzt ewig, dass er sagt, wir haben noch nicht mal angefangen.
Und ich hab echt nicht?
Nein.
Die haben noch nicht mal angefangen mit Elder Scrolls 6.
Also wir reden jetzt hier wirklich von so einer richtig tiefen Entwicklung. Ich glaube, die sind jetzt, ich weiß nicht, in welcher Produktionsstufe sie jetzt gerade liegen, aber nicht so weit, dass man sagen könnte, hey, nee, das dauert einfach alles zu lange. Und deswegen
wurde das nochmal angeteasert?
Schon ein paar Jahre her. Ich muss das gerade mal gucken, wie der Typ nochmal heißt.
Während du guckst.
Kurt Kuhlmann hieß der.
Aber es gibt ja auch ein anderes Gerücht zu Fallout. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Zum Ende der ersten Staffel der Serie ist ja dieses große Fallout 76 Update angekündigt worden. Und zum Finale der zweiten Staffel wird gemunkelt, dass ein Shadow Drop für Fallout 3 Remaster kommt. Und zwar so in der Qualität wie das Oblivion Remaster.
Dieses Fallout 3 Remaster ist ja schon seit ewig gerüchtet. Da gab es doch mal so ein Leak bei Bethesda,
genau,
ne?
Genau, und jetzt soll das als Shadow Drop zum Finale der Serie kommen. Oh, wäre für mich ein Grund, vielleicht mal
reinzugucken.
Zumal die zweite Staffel spielt in New Vegas, das muss man auch sagen.
Ja, ich habe den New Vegas Teil halt leider noch nie gespielt und auf den hätte ich mich am meisten jetzt gefreut, wenn jetzt sowas kommen würde in die Richtung. Der soll ja sehr gut sein, da lieben die Fans sehr, ne?
Der ist von Obsidian, ist der, ne? Nicht von Bethesda. Mhm,
der ist von Obsidian, ja. Naja, warten wir aber ab. Ich bin jetzt nicht so der allergrößte Fallout-Fanatiker.
Ich habe mich mit den Spielen noch gar nicht beschäftigt. Also noch gar nicht. Aber jetzt, wo ich die zweite Staffel gucke, könnte man sich das mal angucken. Vielleicht. Also ich hab den dritten Teil damals bis zu dem Moment gespielt, wo man die Stadt nuked. Und danach auch nicht mehr. So, und dann habe ich auch kein anderes Spiel davon angefasst.
Ach doch, New Vegas ist schon ziemlich nice, muss man sagen. Das hat mich sehr gefesselt.
Es ist halt einfach, also es ist Skyrim in einer Postapokalypse, das mit einem anderen Kampfsystem.
Ja, die Struktur, ja. Sind aber alle Bethesda-Games sind halt so, ne? Das ist halt
der Ding. Aber deswegen frage ich mich, warum bei mir es nicht mal Klick macht, mir Starfield anzugucken. Weil eigentlich mag ich diese Spiele, das sind jetzt auch nicht meine Lieblings-RPGs, aber ich habe da immer eigentlich eine gute Zeit mit, aber bei Starfield habe ich einfach gar keine Lust, da reinzusteppen. Weiß nicht, wie es euch geht. Also das ist jetzt auch schon fast 2 Jahre her oder so. Dass
ich kann euch sagen, was bei mir, ich bin da total bei dir, bei mir ist es einfach unterbewusst, triggert mich allein die schiere Größe des Spiels, wo ich schon vorher weiß, ich habe da gar keine Zeit für, also fange ich es auch gar nicht erst an.
Ja,
Es ist echt so. Also für mich ist das einfach zu umfangreich, zu groß, als dass ich mich daran verlieren könnte. Ich habe dafür einfach viel zu viel anderes zu tun.
Man muss sozusagen, dafür ist auch einfach die Wertung und die Mund-zu-Mund-Propaganda zu low, als dass jetzt Leute sagen, ey, das lohnt sich, mach mal. Also wie bei Baldur's Gate 3, wo alle gesagt haben, mega Game, da sind die 100 Stunden, die du investiert, weißt du von vornherein, das ist es wert. Weil Starfield niemand redet über Starfield, muss man ja auch einfach mal sagen, ne? Von daher.
Und die Leute meckern sogar immer noch nachträglich. Also es gibt auch Leute, die die Fahne hochhalten, aber es ist sehr gering,
ja. Ja, hast du immer ein paar, aber ne. Ich habe letztens bei Twitter gesehen, da hat jemand einen Full-on-Star-Wars-Mod gemacht für Starfield.
Ja, das habe ich auch
alles gesehen. Ausgetauscht. Das mega sah super krass. Geil aus, ne. Ja. Das ist schon wieder cool, aber.
Das war ein 100 Gigabyte großer Mod. 100 Gigabyte großer Mod.
Das ist krass. Ich habe noch eine News, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, mit Monster Hunter Wilds. Und der, also es ist so, wir hatten das, glaube ich, auch sogar im Controller-Poesie ein paar Mal angesprochen, dass die Fans irgendwie in letzter Zeit sehr, sehr pissig sind auf das Spiel. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ist das so? Weil einfach die Performance so scheiße ist. Also nicht nur auf dem PC, sondern auf jeder Plattform ist die Performance von Monster Hunter Wilds einfach nicht stabil. Läuft einfach nicht gut. Und jetzt hat ein Modder, das ist eigentlich total crazy, ein Modder hat herausgefunden, warum das so ist. Das wurde schon von Digital Foundry tatsächlich bestätigt. Und zwar ist es so, bei Monster Hunter Wilds gibt es ja verschiedene DLCs. Und es gibt einen ziemlich aggressiven Check, sage ich mal, der immer beim Spielen stattfindet. Und der guckt, wie viele, oder hast du, also erstens checkt er, hast du DLCs installiert und wie viele. Und je mehr du installiert hast, desto flüssiger läuft das Spiel.
Ach was, geil, oh. Ja, und das ist ja mal richtig schlau vorne, Capcom.
Könnte man das natürlich so sehen, aber ich glaube wirklich, das ist einfach ein interner Fehler. Ja. Den haben sie nämlich schon bei Dragon's Dogma 2 scheinbar gemacht, denn da ist es genauso gewesen. Und auch der gleiche Modder hat das schon weitergegeben an Capcom. Irgendwie kriegen die das gar nicht gebacken, dass irgendwie dieses System, der checkt die ganze Zeit, hast du die DLCs? Nein, hast du sie nicht, dann bist du halt irgendwie...
Dann wirst du benachteiligt.
Ja, irgendwie so. Also das ist total crazy. Finde ich ganz abgefahren. Aber ich habe das Spiel jetzt auch schon lange nicht mehr gespielt, muss ich sagen.
Ja. Apropos,
meine Frage an euch.
Also, Resi 9 erscheint doch nächsten Monat, ne?
Oder ja, Ende Februar.
Ja, Ende Februar. Da sollte meine Frage auch gerade hingehen, ne? Okay. Hat jemand die Dings gesehen?
Ich habe gar nichts mehr dazu gesehen. Nee, ich habe die vergangenen Trailer schon alle nicht gesehen. Das ist, hatte ich euch ja schon erzählt, wenn ich ein Spiel ernsthaft spielen will, dann blende ich alle Informationen drumherum aus und kaufe mir das und dann spiele ich das vernünftig. Ich weiß, also ich überlege tatsächlich aktuell, einfach nur, weil es mich interessiert, das habe ich bei Kronos auch schon so gemacht, ich habe es mir für die Switch 2 gekauft und ich überlege mir Resi 9 auch für die Switch 2 zu kaufen, einfach um zu schauen, wie das auf diesem Ding funktioniert.
Gewagt. Also ich habe mir sie nicht angeguckt, aber weil ich halt auch spielen will. Wir haben darüber, glaube ich, noch gar nicht gesprochen, weil das war schon bei den Game Awards, wurde das, glaube ich, schon announced, dass ja auch Leon jetzt dabei sein wird. Und das fuckt mich ab, weil ich mag Leon grundsätzlich. Ich habe nichts gegen ihn, wirklich nicht.
Jeder liebt Leon.
Ja,
Leon ist die eierlegende Wollmilchsau für Capcom.
Sowieso, das schaue auf jeden Fall. Aber das ist auch immer, und das haben sie auch jetzt bestätigt, das heißt, es wird zwei Spielarten geben. Die eine Spielart ist mit der Frau mehr Horror, ohne wirklich die Funktion sich zu wehren.
Richtung Teil 7.
Geil. Und fucking nochmal, Leon ist einfach wieder der Roundhouse-Kick Resident Evil 4 Guy und das fuckt mich ab, weil ich weiß, dass es viele mögen, aber ich bin einfach ein Horror-Gamer. Ich fand das so geil, dass sie diesen Weg gegangen sind und das macht es für mich wieder so, oh bitte jetzt nicht Resident Evil 4 nochmal oder 6 im schlimmsten Fall, weißt du,
das muss jetzt wirklich
die Waage halten.
Das ist ja so ein bisschen bei 6. Die haben ja mit 6 damals wirklich genau deswegen einen auf den Sack gekriegt, diese Ausrichtung Gen Action, wo die Leon-Kampagne, okay, aber die Chris-Kampagne war, glaube ich, radikal Third-Person-Shooter.
Zombies jetzt, mit Maschinengewehren und so war damals Chris, ja.
Und jetzt geht's lang, also grundsätzlich, ich lasse mich drauf ein, muss ich ganz ehrlich sagen noch. Na, du weißt ja auch nicht, wie sehr Leon da actionmäßig ist, wenn das sich da immer noch wie Survival-Horror anfühlt. Natürlich wird es schon noch ein bisschen actionlastiger sein, aber es wird jetzt, glaube ich, kein so ressourcenhaftes Geballer werden, ohne irgendwie
und ich weiß doch schon, wie trotzdem, das sein wird.
Ja, warte mal, du hast aber trotzdem ja auch noch zwei Leon-Erlebnisse, ne? Denk an den zweiten Teil, an das Remake, das war ja auch Horror. Und dann hast du den Vierer. Und ich habe auch gelesen, dass der sich wie der Vierer spielen soll, aber vielleicht findet Capcom einen Mittelweg oder so. Das ist wie der zweite Remake und vielleicht vier. Wir lassen es mal. Überraschen wir uns mal und dann gucken wir mal, wo es hingeht. Hauptsache keine Zombies mit Maschinengewehren. Hauptsache keine Zombies, die mit Bazookas nach dir schießen. Das war ja das, was für mich Teil 6 komplett kaputt gemacht hat. Chris' Kampagne war eine Katastrophe. Aber ich habe Interesse dran, ich habe Bock drauf und das wird für mich ein Day-One-Kauf, auch wenn ich da meine 90 Euro wahrscheinlich zahlen werde, aber
geht
Capcom, falls ihr das seht, wir würden das Spiel auch vorstellen, wenn ihr wollt.
Battle um Placements.
Aber auf jeden Fall mache ich dazu ein Video, ein Comedy-Review, das habe ich schon für mich festgemacht. Schon coole Ideen. Okay. Aber ich wollte...
Wann kommt denn das? Wir haben doch jetzt schon Mitte Januar irgendwie, das müsste doch bald losgehen hier.
Ende Februar kommt es, ich weiß nicht welcher, aber irgendwann 20. bis 30. irgendwann so.
Ja, cool. Bis zum 30. Februar, ganz genau.
Was, ja, warte, jetzt lass mich noch mal ganz kurz, also genau, das fand ich ganz witzig, weil es gab nämlich, erstmal ging ein Gerücht rum, weil nämlich die Sprecherin von Shiva, also der Begleitung von Teil 5, hat bekannt gegeben, dass sie wieder in einem Videospiel auftaucht. Und alle haben sofort, oh mein Gott, Shiva kommt vielleicht bei Resident Evil wieder zurück. Und ich hätte so gefeiert, ich finde die so cool. Aber sie kommt nur, also nicht bei Resident Evil, sondern sie ist bei Tomb Raider Catalyst eine Sprecherrolle.
Nee.
Also dem Tomb Raider, neuen Tomb Raider Teil.
Schade, dabei habe ich aber heute gelesen, dass Resi 5 Remake jetzt in den kommenden Tagen bestätigt werden soll.
Ja, ich habe auch gelesen, dass Code Veronica gemunkelt, also bearbeitet wird gerade und soll dieses
Jahr. Ja, aber würdet ihr euch denn mehr freuen?
Über was würde sich mehr freuen?
5 oder Code Veronica, worauf würdest du
dich mehr freuen? Als Remake.
Code Veronica, ganz klar. Weil
bei mir auch.
Entschuldigung.
Ich wollte nur sagen, auch Code Veronica, weil Teil 5 habe ich durchgespielt, Code Veronica nie, dementsprechend fehlt mir da noch was dran und dann würde ich das damit abhaken. Und es soll ja unfassbar gut sein.
Ich habe beide gespielt, durchgespielt und ich habe irgendwie eine Schwäche für den 5. Teil. Ich finde ihn irgendwie geil. Ich weiß auch nicht, es ist...
Der ist auch gut. Nicht, Setting. Der ist geil, bei weitem nicht
so kacke wie alle. Mega geil. Ich finde ihn so cool. Auch der Endkampf. Ich weiß, Ich habe diesen Endkampf, ich will nichts spoilern, aber der Endkampf findet in so einem Lava-Feuer-Krater statt.
Ach, Vulkan. Der ist ein Vulkan,
so.
Andi.
Ja. Ist jetzt, ja, ich wollte das nicht so direkt sagen, aber ich habe diesen Endkampf gemacht, da war ich noch in der Ausbildung oder in der Schule, ich bin mir nicht sicher, ich meine in der Ausbildung. Und ungelogen, ich habe abends angefangen und ich habe diesen Endkampf nicht geschafft. Und bis ich dann mit dem Spiel durch war, hatten wir 3:30 morgens. Und ich musste am nächsten Tag in die Berufsschule um 8 Uhr. Das war heftig. Das war der schlimmste Tag meines Lebens. Ich habe einfach Berufsschule nur noch überlebt. Aber ich habe das Spiel an diesem Abend, in dieser Nacht durchgespielt.
Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, der war ziemlich hart schon noch, der Bosskampf. Mm-hmm. Ne? Ich erinnere mich so. Und der hat natürlich das Meme des Lebens hervorgebracht, weil Chris mit dem Rock so Punch X for Break Rock und so.
Ja, genau.
Ja, ich mag auch den fünften. Wenn ich jetzt aber drüber nachdenke, wenn du das jetzt remakes, hast du bei Contra Veronica, wie auch bei Zero, das wird ja auch immer wieder gemunkelt, hast du einfach viel mehr Potenzial, da was Neues draus zu machen und so ein bisschen diese Spannung wieder. Resident Evil 5 ist schon einfach ein geiles Action-Game.
Ich meine, Contra Veronica ist ja, also eigentlich ist ja Contra Veronica, wenn man jetzt mal geschichtlich geht, der offizielle vierte Teil. Der war ja von Capcom auch als der offizielle dritte Teil konzipiert. Rein storytechnisch und so. Und Resi 3 Nemesis hätte ja so ein Spin-off werden sollen. Coole Geschichte, die da passiert ist, sodass das dann gedreht wurde. Sony hat ganz viele Geldkoffer vor Capcoms Tür gestellt und so. Das ist echt cool, was da abgelaufen ist. Und dann ist es halt geswitcht worden, dass Code Veronica, quasi der offizielle dritte Teil, zum Spin-off degradiert wurde und das Spin-off zum offiziellen dritten Teil.
Ja, ich glaub, schade, das eigentlich letztens bei Code Veronica. Von
wie hieß nochmal der Entwickler, nicht der Clover-Chef, der hat auch mit dran gearbeitet, oder?
Hideki Dingsbums, Hideki,
ja, ich glaube, der hat das letztens verneint bei Twitter. Der ist sehr interessant übrigens auf Twitter zu folgen, weil der geht immer sehr intensiv auf Fanfragen an. Und das, was du, glaube ich, gerade gesagt hast bezüglich der Gelddings von Sony, hatte eher was mit technisch zu tun, anstatt mit Geldkoffern. Ich meine, ich habe sowas gelesen letztens, bekam irgendwie sowas in den Sinn, da hat jemand das auch gefragt und gesagt, das hatte damit überhaupt nichts zu tun, sondern das hatte andere Gründe, ich weiß nicht mehr was. Aber egal, es ist auch egal. Trotzdem sehr interessant zu folgen auf Twitter. Der beantwortet immer sehr viele Fragen.
Okay. Ja. Also das ist nur die offizielle Fassung, die ich so kannte. Ja. Kann ja sein.
Vielleicht erzählt er auch Mist, kann natürlich auch sein. Also, ja.
Ja, also ansonsten ist diese Woche jetzt auch wirklich nicht viel passiert.
Nicht dieses Jahr bisher.
Stimmt eigentlich, ja, genau. Das fängt es wahrscheinlich dann an, wenn die ganzen großen Highlight-Spiele jetzt dann im Februar kommen. Es kam aber auch, glaube ich, im Januar das ein oder andere Game raus, das jetzt vielleicht den einen oder anderen interessiert. Aber wollen wir heute auch ein Segment machen? Was hast du gespielt? Ja, ne, machen wir am Ende wieder mal, oder?
Können wir, wenn Zeit bleibt.
Okay. Gut, dann würde ich sagen, lass uns anfangen mit Kunibert.
Kunibert, Kunibert, oh Kunibert.
So, ich habe einen Kunibert für euch. Der kommt von David und ich muss ihn hier vorlesen. Ich habe ehrlich gesagt selber noch gar nicht mir angeguckt, was das für ein Kunibert
ist. Was? Du bürgst also nicht für die Qualität?
Ich bürge nie für irgendwelche Qualitäten. also würde ich sagen, ihr beide rankt jetzt blind 5 Spiele oder Sachen, die ich euch jetzt gleich nennen werde. Und ich lese es mal vor. Also, die zu platzierende Veränderung sind durch längeres Scrollen sichtgeschützt, daher bitte vorsichtig zum jeweiligen nächsten Punkt runterscrollen. Okay, passt. okay, also passt auf. Ihr rankt jetzt die Top 5 negativ behaftete moderne Veränderungen im Gaming, mit denen ihr euch am ehesten anfreunden könnt.
Anfreunden.
Platz 1 bedeutet, dass ihr damit am wenigsten Probleme habt. Platz 5 könnt ihr euch absolut nicht anfreunden. Okay?
Okay. Okay, verstehe.
Ich glaube, es ist eine gute Frage.
Sehr, sehr
gute Frage,
spannend.
Auch,
sehr, sehr spannend.
Ja, auch für einen Andi, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Frage.
Ich hasse alles.
Sehr, sehr. Weil er ist momentan sehr auf den Retro-Trip ist. Wir fangen an mit der ersten Sache. Das ist KI-Stimmen in Videospielen. Könntet ihr euch damit anfreunden?
Ich fände es sogar teilweise ganz amüsant, je nachdem, was für ein Spiel das ist.
Ja, also ich muss ja sagen, mittlerweile, die werden ja auch immer besser.
Ja, das stimmt.
Also für manche Sachen passt es auch wunderbar, wenn du einen Computer hast oder so und gibt dir eine KI-Stimme, es klingt ja noch umso besser, oder einen Druiden oder sowas.
Ja. Ne? So und ganz wichtig, es verändert und greift nicht ins allgemeine Spielsystem und Spielgeschehen ein.
Ja, und ich will jetzt ja auch nicht jemanden schlecht machen oder so, aber ich habe auch schon mal gehört, dass diese ganze Sprecherbranche, zumindest im Schauspielbereich, sehr Vitamin B-lastig ist. Dass man da, also das ist auch so sehr mit Torwächter, und wenn man da sowieso so schwer nur reinkommt, dann hast du natürlich eine Grundgruppe, die das absolut gegen sein wird, aber für den großen Kreis der Schauspieler, die kommen da eh nie rein, deswegen kann man es auch gleich mit KI ersetzen, gefühlt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber nicht umsonst ist gefühlt Troy Baker in jedem zweiten Spiel und ja, keine Ahnung, vielleicht habe ich da auch nur Quatsch erzählt, aber mich interessiert es auch total wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich, ich kann mich damit sehr gut anfreunden, dementsprechend 2 oder sowas ist mir aber
Würde schon fast auf die 1 packen, weil, wie gesagt, das ist das, womit wir uns am ehesten anfreunden und das, was nicht negativ ins Spielgeschehen angreift.
Ja, aber Andi, denk mal jetzt an automatische Speicher-Checkpoints. Es gibt, ich finde, wir sollten uns einen Platz offen lassen noch.
Ja, gut. Okay, da komm. Ab auf Platz 2. Hast ja recht.
Okay.
Gut. KI-Stimmen auf die 2. Dann kommt der nächste Punkt. Das sind nur noch digitale Spiele. Keine physischen Medien.
Ja, da hast du natürlich 2 Sammler, die hier gefragt werden. Das ist natürlich etwas.
Auch wenn ich nicht mehr so viel habe, aber trotzdem, mein Herz gehört immer physischen Spielen. Ich finde es blöd. Ich liebe es, wenn man Sachen in der Hand halten kann. Ich finde es schade, dass es nicht diesen bisher noch nicht so, also es gibt schon, aber noch nicht so krass, wie das bei Musikmedien ist mit Vinyl. Diesen Gegenpush, diesen absoluten Gegenpush, dass man sagt, hey, das ist irgendwie, hat mehr Charme, es ist cooler. Ja, das Problem ist, Vinyl kannst du immer spielen, an jedem Plattenspieler, alte Spiele halt nicht. Weißt du, alte physische Spiele, sagen wir es mal so. Du brauchst immer noch Hardware dafür, das ist das Problem. Und
sowas hier, ne?
Ja, genau. Es hat einfach auch Charme, aber für mich, ich finde es schade, wenn es das irgendwann gar nicht mehr geben würde. Dementsprechend wäre es für mich jetzt auch einfach die 5.
Ja, sehe ich auch so. Das ist, da geht der Weg hin, aber klar. Ich bin da auch absolut gegen.
Okay. Wir machen weiter mit dem dritten Grund. Weniger Ecken und Kanten in Videospielgeschichten, um keine Gefühle zu verletzen.
Ah, interessant. 4?
Ja.
Also ich finde weniger schon. Ecken und Kanten grundsätzlich, ich finde liebe Ecken und Kanten in Videospielen, kaputte Charaktere.
Ja.
Ne? Es passt, um jetzt nicht Gefühle zu verletzen, okay, das ist jetzt für mich schon wieder was ganz anderes. Ich finde immer die Story, das, was du erzählen willst, sollte da im Vordergrund stehen. Und wenn das dazu gehört, dass man dann vielleicht irgendjemanden auf die Gefühle treten muss, dann gehört es halt dazu. Die Vision des Künstlers muss da das allererste sein. Und nicht, er sollte sich nicht so einen Weg durchschlingeln sollten durch einen Political Correctness Parcours, damit niemand verletzt wird. Ich finde schon die Vision, natürlich soll er niemanden jetzt richtig krank beleidigen oder so. Und es gibt natürlich irgendwie noch, aber lass den Künstler doch einfach Künstler sein. Na, lass den deren Vision folgen, deren Geschichten schreiben und vor allen Dingen Geschichten mal wieder überhaupt Ecken und Kanten geben. Gefühlt kennst du eine Geschichte, kennst du mittlerweile alles. Alle AAA-Spiele haben doch heute gar keine Geschichte mehr. Das ist doch einfach nur so ein Abziehbild teilweise von so einem, ja, keine Ahnung, hat man im Schreibstilkurs 1 an Uni 7 hier gelernt, so musst du eine Geschichte schreiben, ist genau die Punkte, alle Checklisten werden abgehakt, wie du etwas zu schreiben hast. Nichts überrascht mehr. Ne? Und
bloß keine kantigen Charaktere und bloß keine Klischees in Spielen und bloß das nicht und bloß das nicht. Und da verliert ein Spieler einfach Charakter.
Irgendwo. Genau, es wird einheitsbrei leider. Es macht das auch so, es tut mir auch leid. Ich sehe innerhalb von 2 Minuten anhand der Schauspieler, wer der Bösewicht ist. Das ist ja leider auch so. Ne? Und das ist dann irgendwie, das schadet der Story und der Vision. Das ist dann irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also für mich ist es da auch die 4. Aus dem Sinne, jetzt gesehen.
Absolut,
also,
ja. Es raubt den Spielen einfach Charakter.
Genau.
Das ist so.
Dann lieber auch einfach mal, ja. eine Kackstory sein lassen.
Muss aber sagen, also jetzt, wenn ich mir ist ja gerade so ein ja. Gedankenschuss reingekommen. Wenn ich jetzt gerne. So an so ein Dragon Age Inquisition denke, nicht Inquisition, Valguard, da hat man ja auf den ersten Blick erstmal alles weichgespült oder so. Aber was man sagen muss, ist, dass jeder Charakter irgendwie so eine Backstory hat. So. Naja, also der hat irgendwie ein Schicksal oder nimmt was mit oder ist jetzt nicht einfach so ein. Es ist nicht einfach so wie in der PS2-Zeit so ein ganz normaler Held, der einfach alles kann, so ein Dante. So, ne?
Ja, das, ist, ja, hat er aber so. Aber das war ja auch die Krux von Dragon Age Origins oder so. Da hatte jeder der 7 Charaktere hatte doch auch eine Backstory, die du dem geben konntest. Ja. Und so. Ja. Und das gehört ja zum guten Rollenspiel einfach dazu. Es darf halt nur nicht zu checklistenartig werden. Ne? Mal mehr ja. Story, mal weniger. Nicht, dass alle haben diesen Schicksalsschlag oder wie auch immer. Sondern das ist so punktuell. Ein bisschen Freiheit lassen, dass nicht alles nach Schema F ist. Dass da auch Überraschungen sein können. Weißt du? Irgendwie
ja,
so
aber
ein bisschen.
Es ist ja nicht nur das. Denk doch mal an Devil May Cry 3. Da gab es doch neben Dante diese Blondine, ich weiß nicht mehr, wie die heißt und so weiter, da habe ich das Spiel zu wenig für gespielt, aber alleine wie die da in diesem knappen Lederoutfit vollbusig, total schlank, wellendes blondes Haar mit dem Motorrad da durch diese ganzen Dämonen fährt, das würdest du heute so vielleicht auch nicht mehr sehen in so einem Videospiel. Obwohl nee, es da nicht, ich muss sagen, einfach reinpasst, weißt du, in den Kontext des Spiels an sich.
Ich spiele ja auch nicht nur zur Zeit, sondern eigentlich grundsätzlich auch immer wieder Retro-Spiele und da gibt's auch wirklich auf so diese ganz krassen Abzieh-Stereotypen Charaktere. Nicht nur Typen, sondern halt Frauen, alles durch. So, es gibt nicht so vielschichtige. Und die gab's früher nicht und die gibt's heute auch nicht immer. Und heute aber das mehr so im Sinne von, okay, wir wollen aber auch niemanden irgendwie damit verletzen. Das ist ja das, was man...
Das muss man auch sagen. Das heißt nicht, dass früher die Geschichten alle besser waren.
Nein, das sagt ja auch keiner.
Ne? Nee, das wollte ich einfach quasi nochmal auf.
Naja, das will ich auch nicht sagen, dass früher alles besser war. Aber wenn jetzt alle so diesen Einheitsregeln folgen, dann fehlt halt die Überraschung. Man sieht einen Twist meilenweit kommen. Man weiß, wie die alle ticken. Einfach weil es einfach schon so die Regeln der Society geben das schon so vor. Ja. Dann wird's halt irgendwann langweilig. Dann catcht einen halt irgendwie nichts mehr. Und so ein bisschen irgendwie muss man auch ausbrechen aus diesem Ding. Es war was anderes machen, ne? Und ja. So gesehen.
Sich mal wieder trauen.
Jetzt Spider-Man.
Sich mal wieder was trauen, genau.
Ja. Deshalb 4.
Ja. Gut, habe ich eingeloggt. Dann kommt der 4. Pick und das ist künstliche digitale Limitierungen und Vorbestellerboni in / digitale FOMO. Also künstlich verknappte Sachen von.
Ja, ich weiß, was du meinst. Damit wir getriggert werden, noch mehr Kohle für ein Spiel auszugeben und vorbestellen und für ein Skin oder sowas. Hat mich noch nie, never ever interessiert. Der einzige DLC, den ich mir in meinem ganzen Leben gekauft habe, war der Streckenpass in Mario Kart 8 und mehr nicht und werde ich auch nicht und das juckt mich nicht. Und wenn das nicht in dem Base-Spiel drin ist, dann wird es einfach nicht gespielt. Da bin ich.
Das heißt, es müsste jetzt.
Mir völlig egal.
Es ist, warte, jetzt, wie müssen wir das jetzt ranken? 1 ist uns am egalsten.
Ja. Ja.
Und digitale Verknappung von irgendwelchen Skins jetzt, oder was? Hier, nächste Woche
gibt es noch
Vorbestellerboni und so weiter.
Künstliche digitale Limitierungen und Vorbestellerboni.
Darauf können wir am ehesten verzichten.
Das ist das, was uns egal ist.
Das ja, die Gesamtfrage ist, also, was ist dir, womit kannst du mehr leben als und womit nicht? Ist es für dich egal oder ist es für dich schon blöd?
Und eins ist ein. Ja, warte mal, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wie das da reinpasst. Eins ist, es ist mir egal, kann ich mir gut mit leben.
Ja.
Und 5 genau. Überhaupt nicht.
Genau.
Ja.
Ja, aber dann können wir es ja nicht auf die 1 packen, dann müssen wir eigentlich auf die 5 packen, weil es mir total scheißegal ist. Wir haben keinen Platz mehr.
Nee, umgekehrt. Alter, wir sind jetzt beim 4. Pick und jetzt fragst du, was wir.
Ja, jetzt kriege ich strukturelle Probleme.
Du hast auf die 5, weil es dir wirklich wichtig ist, hast du gesagt, damit kann ich nicht leben, nur noch digitale also. Spiele. Dann weniger Ecken und Kanten. Jetzt hast du noch die Platz 3, hast du frei und 1 hast du frei, weil 2 hast du gesagt, digitale KI-Stimmen sind dir irgendwo egal, aber du willst dir noch einen Platz freilassen, was dir noch egaler ist.
Ja, das ist mir, glaube ich, auch noch egaler. Dann packe ich es auf die 1.
Ja, sehe ich genauso. Ich kann damit total leben. Sollen andere ihren Spaß damit haben, mich juckt es gar nicht.
Ihr habt es wieder mal richtig gut gemacht, auf jeden Fall, weil ihr so gefühlt die 1 freigelassen habt, genau für diesen Punkt. Und das ist Nummer 5, Always Online Zwang, auch für Singleplayer. Auf die drei damit.
Ja. Aber das ist ja einheitlich mit digitalen Spielen, weil wenn du digitale Spiele hast, dann musst du ja quasi, naja, nicht ganz, aber in gewisser Weise musst du natürlich auch online sein, um das runterzuladen einmalig. Oder wir gehen davon aus, dass es irgendwann sowieso noch Streaming sein wird mit Devices und keine eigenen PCs, Boxen oder Konsolen geben wird. Von daher wird das irgendwann gleichzusetzen sein, gehe ich mal von aus.
Das heißt, das passt auf die drei, ist okay.
Passt aber auf die drei, ja.
Es ist aber auch schon sehr nervig, so wir haben uns mittlerweile schon dran gewöhnt, vor 10, 15 Jahren haben wir doch die Fackeln gehoben und das Gabeln geworfen.
Ja, ist so.
Jetzt ist es so normal, dass wir sagen, ja cool, jetzt Assassin's Creed Shadows.
Wir sind gebrochen, wir sind alle gebrochen.
Ja. Das ist aber so normal wie Spiele, die rein digital erscheinen, die ich aber trotzdem spielen möchte, wie Echoes of the Wild, glaube ich, hieß das, was ich jetzt gekauft habe. Das gibt's nur digital. Ich wollte es spielen, habe einen Sale abgewartet, habe es gekauft und spiele es jetzt quasi digital. Mein Gott, dann ist es so.
Ja, also grundsätzlich habe ich
also für Retro-Spiele immer physisch, aber die neuen Games so bin ich mittlerweile schon, nein, nicht komplett, aber fast schon zu 80% umgestiegen, weil diese ganze Scheiße mit runterladen und dann warten. Wir haben heute zum Beispiel Dragon Ball Z Kakarot gespielt für die PS4. Und wir hatten so Bock, das einfach mal anzumachen, also mein Sohn und ich, und dann erstmal reinlegen und natürlich, ach ja, stimmt, weiß ich, war in diesem Ding, ich bin ja im Retro gerade, deswegen voll ungewohnt, jetzt hier erstmal warten zu müssen, bis diese Scheiße erstmal runtergeladen ist. Ja. Es ist einfach lächerlich, also.
Ja,
ja, egal. Gut, ich mache nochmal ganz kurz einen Check, also Platz 1 für euch, völlig egal, künstliche Verknappung, interessiert euch gar nicht. Dann auf die 2 KI-Stimmen. Always Online-Zwang ist die 3, weniger Ecken und Kanten, um keine Gefühle zu verletzen. Ärgert euch schon sehr, aber am meisten ist es, wenn es nur noch digitale Spiele geben würde. Das ist für euch ein Graus.
Ein Graus.
Gut, dann ist der Kunibert damit vorbei.
Und wir haben gewonnen.
Wie immer. Ich hätte noch Fragen. Ich habe tatsächlich Fragen bekommen, auch von einem David. Ich habe sie mir rausgeschrieben. Und zwar lese ich mal vor. Hey ihr drei, ich wollte euch auch mal Fragen stellen, wollte im Vorfeld aber mal loswerden, dass ich euren Podcast jedes Mal sehr genieße. Ich höre ihn immer auf der Bahnfahrt zu meiner Freundin. Die Strecke geht immer eine gute Stunde, also passt das perfekt. Ich freue mich sogar schon immer darauf. Vielen Dank dafür.
Auf die Freundin oder auf den Podcast?
Erst Podcast, der Podcast als Appetizer und dann auf die Freundin.
Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Jetzt mal zu den Fragen. Also er hat drei Fragen gestellt. Erstens, was ist das beste Remake der letzten 5 Jahre, also zwischen 2020 und 2025?
Okay, let me kurz check, welche Remake es gibt.
Ja, wir müssen hier, ich muss ja auch einmal checken.
Boah.
Was ist mit
Remakes?
Wann kam das raus?
Das 2020?
Nein, das war 2019. Scheiße.
Ja, Resident Evil 2 war 2019.
Richtig. Scheiße, was gibt's denn? Ja, dann sag ich was. Ja, okay, was ist vielleicht nicht mein, mir fällt gerade einer ein, das ist Silent Hill 2 Remake. Ich bin zwar jetzt wirklich nicht mit allem zufrieden, ich mag das Original immer noch am meisten, aber ich hatte mit dem Spiel durchaus meinen Spaß. Ich fand, das war eine gute Richtung. Es hat, was ich halt richtig krass finde, jetzt auch mal abseits davon, dass ganz, ganz viele Leute, das bemerke ich immer, mit diesem Spiel wirklich mit Silent Hill in Berührung gekommen sind, diese tiefgründige Story total überwältigend fanden und jetzt totale Fans sind. Das ist einfach toll. Das finde ich richtig nice.
Okay.
Nice. Silent Hill 2 ist sicherlich ein guter Pick. Boah, was gab's denn noch? Also ich fand Final Fantasy VII Remake eigentlich ganz cool. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, gerade der erste. Das war schon ein geiles Remake, auch wenn es sich sehr viel Freiheiten genommen hat. Aber ich fand's, das war eins der coolsten Remakes, weil es so umfangreich groß und riesig war und einfach Spaß gemacht hat, ne? Andi hält da auch gerade was in der Hand.
Genau, also alle, die den Podcast auf YouTube jetzt gucken oder so, die sehen gerade, dass ich Trails in the Skies First Chapter hochgehalten habe. Das ist mein Pick-Spiel oder mein GOTY 2025. Ich bin immer noch dran. Mega geil, wer das mit dem Original vergleicht, da liegen Welten zwischen. Cool.
Okay. Aber hast du das Original gespielt?
Ja. Also ich hab's, was heißt original? Ich hab quasi das Remaster auf der PS Vita gespielt. Das Remaster des PSP-Spiels.
Okay, ja. Ach, durch? Das wusste ich gar nicht, weil ich hab.
Nicht durch, nein. Ach so, nicht durch. Angespielt.
Ja, ey, nicht das durch. Ist, ich hab, ich ja, jetzt kommt ja dann dieses Jahr sogar das zweite Teil, und da freue ich mich auch schon richtig drauf, weil dann werde ich weiterspielen. Also ich habe ja mit dem Original aufgehört, mit dem ersten Teil. Gut, das wäre zu seiner ersten Frage. Zweite Frage: Wann gibt es mal wieder eine Folge Rüdiger oder andere Videos, wo ihr drei gemeinsam auftretet? Da kann ich ja sagen, also das war letztes Jahr ein bisschen schwierig, gab Gründe, aber Bock hätten wir, glaube ich, alle. Wir müssen halt immer gucken, wie wir da zeitlich zusammenkommen. Ist halt immer jetzt schwierig, weil es immer der Samstag ist, und Samstag, wisst ihr, ist ja immer so ein besonderer Tag. Und andere Videos, da meint er wahrscheinlich auch diese Greenscreen-Videos, die wir mal gemacht haben. Weiß ich nicht, habe ich jetzt gar nicht so gut drüber nachgedacht. Ja. Wollen wir das mal wieder machen?
Ja, aber eine Sache noch, ich wollte noch mal was Kurzes verraten. Wir haben letztens einen Live-Rüdiger gemacht für alle Zuschauer, die bei unserem Podcast waren in Karlsruhe. Also es lohnt sich auf jeden Fall, uns live zu sehen, und es wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Und da haben wir tatsächlich einen Live-Rüdiger in der zweiten Hälfte gemacht. Wer weiß, ob es den vielleicht irgendwann nochmal in irgendeiner Form videotechnisch hier oder auf Patreon oder sonst wo zu sehen gibt, aber es gibt einen.
Ja.
Okay.
Aber ja, das sollte jetzt kein Problem sein, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Und die dritte Frage: Welches Genre wollt ihr immer lieben, aber werdet oft enttäuscht? Und da kann ich eins sagen, das fällt mir gerade sehr schnell ein.
Ja, mach mal.
Roguelikes. Das ist, ich spiele es einfach immer wieder, egal ob Balatro ist, Dead Cells, alles, Hades, jedes Mal, ich find's irgendwo cool, aber ich bleib nie lange dabei, weil mich dieses Konzept einfach leider gar nicht abholt, und ich dann meistens sehr schnell, das ist auch krass, dieses Genre ist so beliebt, es gibt so viele, die auch immer am Ende des Jahres in den Top-Listen landen, kann ich leider nicht so richtig mitgehen, komme ich nicht rein.
Bei mir ist es mittlerweile so, dass ich einfach weiß, was ich nicht mag, und auch teilweise gar nicht mehr rangehe, so wie Rennspiele und Fighting Games. Das ist einfach nicht meine Welt, und dementsprechend lasse ich da eigentlich gleich die Finger von. Mir fällt jetzt kein Genre ein, wo ich so denke, boah, ich möchte das lieben, aber ich schaffe es einfach nicht. Irgendwie fällt mir da jetzt
an. Ja, ist vielleicht nicht so krass, aber vielleicht kann man das ja so, dass du es immer wieder probierst, weil du hörst, die Leute finden es geil, es gibt ein Spiel, das, ne, so, und dann probierst es wieder aus und merkst, ist es halt einfach nicht für mich.
Ja, also Roguelikes ist ein guter Pick. Ich hätte jetzt noch Beat'em'ups gesagt, diese klassischen 2D-Beat'em'ups, weißt du, wie hier dein, was war das, was du vorgestellt hattest, Jan? Dieses Roguelike Beat'em'up, Absolut, das war ja auch so 2D, ne? Diese 2D-Beat'em'ups wie Streets of Rage 4, was ich damals mal auf der Switch probiert habe. Ich habe dieses Genre als Kind ganz gerne gespielt mit einem Kumpel auf dem Super Nintendo oder so, aber inzwischen, ich werde da so schnell müde von, und es begeistert mich einfach nicht mehr, obwohl ich das schon cool finde, aber irgendwie ist die Flamme da so schnell aus bei mir, dass sich das nicht mehr lohnt. Inzwischen kaufe ich mir die Spiele auch nicht mehr.
Ich habe ja, es gibt noch so, sage ich jetzt aber zum ersten Mal, ich hoffe, das wird mir jetzt nicht irgendwie, wie sagt man, um die Ohren fliegen. Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr oder zumindest jetzt erstmal keine JRPGs mehr zu spielen.
Schaffst du nicht.
Weil ich glaube, das ist einfach, auch da ist es so, es gibt Hit und Miss, es gibt so Spiele, die finde ich total toll, wie Grandia oder Trails in the Sky, und dann spiele ich andere drei, und die nach 30 Stunden breche ich ab, und dann ist mir die Zeit einfach zu schade.
Ja. Ganz ehrlich, hast du nach 30 Stunden noch nicht gemerkt, dass das Spiel kacke ist? Das spricht eher gegen deine...
du kannst doch bei einem JRPG doch gar nicht so richtig nach... Weiß nicht, du brauchst aber...
Ja, aber nach 30 Stunden musst du doch schon lange gemerkt haben, ja, okay, das passt mir oder nicht.
Das war jetzt meine Zeit, aber
zum Beispiel... Nee, das war genau bei Persona 3 genauso. Da hast du gesagt, nach 30 Stunden hast du es abgebrochen.
Das ist mir gerade auch eingefallen.
Und da würde ich jetzt sagen, 30 Stunden bin ich zu weit drin, jetzt.
Ja, aber wenn du... Guck mal, wenn mir Leute sagen, Persona 3 hat die geilste Story, die ist total düster, die wird richtig geil, und nach 30 Stunden merke ich noch nichts davon, dann kann ich doch nicht sagen, hätte ich nach 5 Stunden aufhören müssen, weil wenn die Leute das sagen, es ist ja das Problem, die Leute lieben bestimmte JRPGs, ich hole sie nach und merke dann entweder recht schnell oder recht spät, gefällt mir halt einfach nicht. Und das ist super schwierig, da bei mir den Sweet Spot zu erreichen. Ich habe so viele SNES 16-Bit JRPGs ausprobiert, und ich konnte mit keinem warm werden. außer Terranigma und Secret of Mana, wenn sie gelten würden jetzt hier an der Stelle.
Dann hast du die falschen Spiele gespielt.
Ja, keine Ahnung, Final Fantasy VI, Chrono Trigger, alles
sind probiert, das ist
einfach nicht meins.
Ist halt ich habe Chrono Trigger auch nicht gemacht, also.
Also, wo bin ich denn hier in den Podcast gelandet? Was ist das? Nur Feinde.
Ich will jetzt nur gucken, ob das okay ist, weil wenn ich dann, weißt du, das ist auch bei mir so, das ist ja das, ne? Genau das passt eigentlich perfekt zur Frage. Wenn du so das Gefühl hast, so viele reden davon und du willst dann zum Beispiel sowas wie ein Suikoden, sowas wie ein, Hansel liebt das, so, ne, diese Spiele, du hast sie nicht gespielt damals, willst sie jetzt so nachholen, weil die so einen Mythos halt in sich tragen. Und dann gehst du da voller Erwartung ran und eigentlich ist JRPGs halt einfach nicht mein Number One Genre. Ist halt, ne, ist ein bisschen weiter hinten, sag ich mal. Dann, warum muss ich das spielen? Also dann deswegen, ich gucke, was mir gefällt. Trails in the Sky, Second Chapter. Das werde ich mir angucken. Vielleicht nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr. Hundertprozentig.
Okay. Mach es. Hast du noch mehr Fragen? Verstehen.
Nein, das war die letzte Frage. Vielen Dank an David für diesen kleinen Fragenkatalog. Gerne weitere Fragen, die wir hier im Podcast besprechen.
10 Minuten, David, dann bist du bei deiner Freundin, falls das mit der Stunde ist.
Wenn ihr Fragen habt, dann gerne an kontakt@controllerpoesie.de oder uns einfach per Social Media anschreiben, ist auch kein Problem. Mittlerweile auch bei Spotify, die kommen in den Kommentaren, überall könnt ihr Fragen stellen, ist ja völlig egal, wir gucken, dass wir die aufsammeln und dann stellen wir die hier in die Runde.
Dankeschön. Oder besucht uns auf controllerpoesie.de.
Da sind alle Links verteilt, da kommt ihr auf alle Socials und so weiter
genau.
Und so
fort.
Haben wir nämlich auch mittlerweile. Haben wir
neu.
Eine Landingpage, ja.
Damit wir zumindest, wenn ihr irgendwie sagt, ja, geh mal da drauf, dann kannst du dann alle Social Media Kanäle finden, dann kommt ihr auf controllerpoesie.de. Cool. Ja, was haben wir noch? Haben wir jetzt noch ein paar Games, über die wir sprechen können? Das muss ich überlegen.
Ja, wir können wissen, was wir so in letzter Zeit gezockt haben. Boah, dir ist natürlich krass, du hast den Retro-Monat ausgerufen.
Allein du könntest schon eine Stunde füllen.
Das habe ich natürlich nicht vor. Aber ihr könnt gerne einen Vortritt lassen, weil ich habe in den letzten Minuten zu viel geredet. Also Andi, gerne.
Okay.
Also
Entschuldigung, ich wollte dich nicht.
Ich habe gar nicht so viel zu erzählen. Ich habe Metroid Prime 4 durchgespielt. Kurz nach unserer letzten Controller-Poesie-Aufnahme. Ich bleib dabei, ich fand's okay. Aber Mylan war jetzt entfernt von den ersten drei Spielen. Für mich ist das so ein, also mit viel Euphorie und Metroid-Fanherz so eine gute 7 von 10 würde ich dem Spiel geben. Genau, danach habe ich mich mit ganz vielen unterschiedlichen Atari Jaguar-Spielen beschäftigt, was ein bisschen mit einem kommenden Video zu tun hat. Was ist los hier? Da war dann sowas bei wie Rayman auf dem Atari Jaguar, das erste, was ja damals exklusiv erschien und Maskottchen sein hätte sollen für das System. Alien vs. Predator, der allererste Teil auf dem Atari Jaguar. Alter Schwede, war es eine Slideshow mit 15 FPS, ein Ego-Shooter-Spiel. Leck um mich.
Naja, ist ja wie Quake 4 ein wenig, hört sich das an.
Ja, so ähnlich, ja. Genau.
Wir können ja mal kurz eine kleine Werbung einstellen.
Ja, da hätte
die
ich
auch Bonusfolge auf Patreon ist online und genau. Da gibt's immer Quake 4 auf der Xbox 360.
Ne? Weil ich das auch durchgespielt habe, genau. Nach Metroid Prime 4 habe ich Quake 4 durchgespielt. Könnt ihr euch anhören, genau, auf Patreon, Bonusfolge. Ja, so Kram halt. Ne? Und jetzt bin ich gerade so ein bisschen durch meine N64-Bibliothek am Spielen, weil ich mir den analoge 3D geholt habe. Diese FPGA-basierte N64-Konsole. Genau, und da habe ich vorhin ein bisschen Perfect Dark, ein bisschen Little Adventure Racing, ein bisschen Zelda gespielt. Also ich mache gerade so von vielem ein bisschen was, aber zu Testzwecken quasi.
Ja, cool. Cool.
Ja, kannst du, möchtest du ganz kurz noch was, so ein paar Worte zum Analog sagen? Wie gefällt er dir bis jetzt? Ganz kurzer Ersteindruck.
Kann ich ehrlich gesagt nur gar nicht, weil ich habe mir den vorgestern erst geholt. Ursprünglich wollte ich mir den gar nicht holen, weil ich immer gesagt habe, das, was mein gemoddeter N64 kann mit HDMI-Mod und Bluetooth-Adapter und so weiter und so fort, kann der Analog halt auch. Letztendlich habe ich aber so viele Anfragen bekommen, ey, machst du was dazu? Und dann hier bei mir in der Nähe hat einer den verkauft für einen guten Preis, wo ich dann gesagt habe, komm, dann besorge ich mir den jetzt mal. Das Killer-Feature bei dem Analog 3D, also das Ganze ist eine FPGA-basierte N64-Konsole, ein moderner N64 quasi. Da kannst du deine originalen Module reinstecken. Das Ding hat einen internen HDMI-Ausgang, skaliert die Spiele auf 4K hoch. Du kannst Original-Controller benutzen, du kannst Bluetooth-Controller da dran benutzen. Da ist ein integriertes Memory-Pack, ein integriertes Rumble-Pack, integriertes Expansion-Pack. Das heißt, da kannst du quasi alle Module mitspielen, ohne Einschränkungen. Du kannst verschiedene CRT-Filter hinzuschalten, damit das Ganze auch so wirklich aussieht mit Scanlines, so wie damals auf dem alten Röhrenfernseher. Das sieht auch alles soweit ganz cool aus. Und das absolut geile Killer-Feature für mich in dem Fall ist, dass du die Spiele overclocken kannst. Das heißt also, es gibt 4 Einstellungen. Du kannst quasi die Performance oder die Konsole auf Knopfdruck übertakten und kannst so mehr Framerates in den Spielen erreichen. Also zum Beispiel ein Perfect Dark, was auf dem normalen N64 mit Glück mit 20 Frames performt, läuft da sauber mit 30. Aber richtig geil. Oder ein Turok 2, was eine absolute Slideshow ist, teilweise auf dem N64, weil das Spiel die Konsole völlig ausgereizt hat, läuft relativ flüssig. Das funktioniert nicht bei allen Spielen. Ich habe zum Beispiel heute International Superstar Soccer 2000 ausprobiert. Das hat Expansion Pack Unterstützung. Wenn du das Expansion Pack aktivierst auf der Originalkonsole, ungelogen, das Spiel spielst du mit 7-8 Frames. Das ist eine absolute Slideshow. Das kannst du gar nicht spielen. Und mit dem Overclock-Modus auf dem Analog hatte ich vorhin ein absolut flüssiges Spielerlebnis damit. In guter Grafik für N64-Verhältnisse. Ja. Das ist für mich als N64 Purist. Richtig, richtig cool. So, das dazu. Mehr will ich dazu nicht sagen, weil ich nicht viel mehr ausprobiert habe bisher.
Cool. Klingt aber super spannend, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja.
Ja.
Ja, dann erzähl du mal, Janse, was hast du denn so gespielt?
Ich habe letztens mal in Skate Story reingeguckt.
Das soll aber gut sein, ne?
Ich habe es nach der Stunde abgebrochen.
Echt? Ich habe immer gelesen, überall, dass es gut sein soll.
Glaube ich, aber das ist halt Tony Hawk in so einer Dämonenwelt, hat mich irgendwie nicht angeschockt. Es macht schon Bock zu skaten, aber du kommst dann, ich habe auch nicht so viel gespielt, dann kommst du in so Hubs rein und dann hast du wieder wie typisch diese typischen Tony Hawks Aufgaben, nur halt ein bisschen anders verpackt. Und da hatte ich irgendwie keinen Bock zu. Weiß nicht warum. Vielleicht kommt da noch andere Sachen, die ich nicht gesehen habe oder so. Ich habe da jetzt eine Stunde reingeguckt und dachte mir, na, weiß ich nicht, irgendwie nicht, sorry. Dann dachte ich mir euphorisch, geil, Matthias hat den Retro-Monat ausgerufen, das machst du jetzt auch. Habe mir erstmal 10 Retro-Games runtergeladen und habe ein bisschen losgezockt. Unter anderem habe ich Ghost Hunter gezockt, so ein bisschen, dieser Sony.
Fand ich damals richtig geil.
Horror-Shooter, ne? Habe ich auch ein bisschen reingeguckt, macht echt total Bock. Ich mag auch, dass das so ein bisschen haptische Rätsel hat durch diese, ich weiß gar nicht, Geister, die man dann damit...
Konnte man nicht so sagen, deinen Körper verlassen und dann irgendwie...
Genau, ja, und dann geht's, vorhin musste ich da in so einen Fahrstuhl gehen und mich dann in so ein Monster verwandeln, damit der Fahrstuhl nach unten fällt und so. Und dann ist es so ein bisschen Ghostbuster-mäßig. Ich finde, das Kämpfen ist ein bisschen nachgelegt, das Kampf, also das Ballern an und für sich. Sieht aber echt verdammt gut aus, muss man so ganz ehrlich sagen. Und macht echt Bock. Und ich habe das aber noch nicht jetzt weiter durchgespielt. Denn das Spiel, was ich eigentlich, wo ich hängen geblieben bin für meinen Retro-Monat, ist The Legend of Dragoon.
Ey.
Ich habe das damals nur zum Drittel oder so gespielt. Und genau an der Stelle bin ich jetzt wieder. Ich habe mich also wieder dahin gespielt und ich habe einfach Bock, das nochmal durchzuspielen. Und ja, dafür braucht man, es ist auch so das, was Matthias gesagt hat, man braucht ein bisschen Sitzfleisch und so, weil... Dieses ganze, es sind einfach mal nervige Sachen teilweise dabei, mit die unendlich vielen Random Encounter und so, auch wenn sie dir angezeigt werden, was das Spiel ganz nett macht, ne? Es ist halt, man muss sich drauf einlassen, das ist eine alte Spielstruktur. Dadurch, dass ich auf der PS5 gespielt habe, hast du zumindest die Rückspulfunktion. Das macht viele Dinge leichter, wenn du Kämpfe versaust, und das ist ja nicht ganz unwichtig bei Legend of Dragoon, weil ne, das, was ihr bei Expedition 33 oder Lost Odyssey gesehen habt oder Shadow Hearts, das kommt ja gefühltermaßen eigentlich aus diesem Spiel, nämlich, dass du Live-Action
Quicktime-Events hast, um Angriffe zu verstärken, wenn du wenn du mit deinen Charakteren angreifst. Und das ist ganz cool gemacht, dass du dann in, es ist ein bisschen fummelig, möchte ich mal sagen, aber macht total Spaß. Du kannst so unterschiedliche Skills nutzen und musst dann timingbasiert so X, X, X drücken und kannst deinen Schaden verstärken. Kriegst dann auch noch, je nach wie oft du getroffen hast, SP dazu, diese Spirit Points, um dich in Drachen zu verwandeln. Es kann auch mal sein, dass du kontern musst, dann musst du anstatt X Kreis drücken, das ist immer sehr interaktiv, macht sehr viel Spaß, macht aber auch jeden Kampf ein bisschen länger, als er vielleicht sein sollte. Aber ich finde, es ist ein sehr schönes Spiel von seiner Atmosphäre, von seiner Story, tolle Charaktere, tolle Musik. Bin aber bei weitem noch nicht durch. Das ist so ein 40, 50, 60 Stunden Mammut-Game, wo ich immer mal so ein bisschen wieder reinkrug. Ich möchte das unbedingt nochmal durchspielen. Das ist so ein Spiel, wo ich denke, das fehlt mir irgendwann noch auf der Liste. Und ja, eins habe ich, und ich habe noch reingeguckt in As Dusk Falls, dieses
sehr gut
Adventure-Spiel mit diesem ganz eigenartigen Look, ne, wo du halt aus zwei Perspektiven Gangster und Nicht-Gangster aufeinandertreffen und du ganz viele Entscheidungen treffen musst, ähnlich wie es bei The Walking Dead, sage ich mal, der Fall ist, ne, hast doch ein bisschen Quicktime-Events, um auszuweichen. Ich weiß alles nicht, wie illusionshaft das ist, ob das auch wirklich grundsätzlich unterschiedliche Entscheidungen wirklich auch was bewirken. Das kann ich nicht sagen. Ich bin auch erst im ersten Kapitel, aber ich finde es sehr spannend, sehr cool geschrieben und man will halt wissen, wie es weitergeht. Ne? Und dazu halt dieser sehr eigenartige 2D-Stil auf 3D-Hintergrund mit Standbildern so. Und das ist schon sehr eigenartig.
Wie gefiel der dir? Weil das war ja damals ein relativ, ich will nicht sagen umstritten, aber da gingen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Manche fanden das nervig, manche fanden das irgendwie ganz cool.
Für mich ist es halt gegeben, das ist der Stil des Spiels und dementsprechend lasse ich mich da sehr gut drauf ein. Ist mal was anderes, ist irgendwie cool, finde ich es nicht schlimm, überhaupt nicht. Also wie gesagt, da bin ich voll wieder bei der Vision des Künstlers, die lasse ich da einfach auf mich wirken. Wenn das seine Intention war, dann ist es halt so und dann gehört das zu dem Spiel und ich finde es eigentlich ganz cool. Ne? Ja, und das würde ich jetzt auch nochmal demnächst durchspielen und das ist das, was ich gerade aktuell zocke. Ja.
Okay, ich bin ja gerade im Retro-Monat, deswegen, ich habe viel gespielt. Ich möchte euch jetzt nicht irgendwie voll quatschen mit tausenden nicht, aber mit vielen Spielen auf verschiedenen Konsolen. Ich habe ein Spiel, das ich kürzlich durchgespielt hatte, und zwar vor 2 Tagen, glaube ich, war das, und ein Spiel, das ich aktuell spiele. Ich fange jetzt erstmal mit dem Spiel an, das ich vor 2 Tagen durchgespielt hatte, und ich muss sagen, es war schon eine kleine Qual, und das ist Heart of Darkness für die PlayStation 1.
Oh, du hast es mal durchgespielt. Das gilt ja als sehr schwer, ne?
Sehr schwer, aber das Problem ist nicht, dass es schwer ist. Es ist halt einfach, also ganz kurz. Heart of Darkness ist von dem Macher von Another World. Das ist so ein 2D-atmosphärischer Puzzle-Adventure mit ganz, ganz vielen Momenten, wo du sterben kannst. Stirbst, weil du irgendwo runterfällst, du stirbst, weil irgendwas dich angreift, du stirbst, weil du irgendwo zerstampft wirst, ununterbrochen. Und dann musst du halt wieder laden. Und das ist halt nervig. So, das war so nervig, dass ich nach einer halben Stunde gesagt habe, unter einer Stunde, ich weiß nicht mehr, ich gesagt habe, Alter, so kann ich das nicht spielen. Das ist einfach, dieses Laden, das verhindert den Spielflow. Deswegen habe ich das über Emulation gespielt. Das ist Quicksave
wahrscheinlich.
Ja, Quicksave habe ich versucht wegzulassen, weil das hat eh keinen richtigen Sinn gemacht, weil wenn du das dann schnell lädst, bist du dann relativ schnell wieder an dem Screen, wo du sowieso geladen hättest. Also das ging eigentlich tatsächlich. Aber es war trotzdem die Hölle, weil gegen Ende ist es abnormal. Du kannst teilweise gar nicht erkennen, von was dich wo was angreift. Es ist ein Trial and Error, ein Trial and Error Spiel. Du hast ununterbrochen in jeder Sekunde immer so einen Schritt, bumm, tot, neu laden, weitergehen, hast es geschafft, weitergehen, wieder gestorben. Dann du musst einfach herausfinden und auswendig lernen, wann du was machst. Und das ist halt irgendwie, das ist ja diese Art von Spiel, das muss
man wie bei Another World, das ist genauso.
Richtig, aber es ist schon cool. Also ich mag den Stil, ich mag diese 90er Jahre Märchengeschichte mit dem Jungen, der seinen Hund retten will. Die Musik ist toll, schöne Synchronsprecher und sehr altbackende Rendergrafik, aber das passt schon.
Ja, ich wollte nicht sagen, ist das nicht auch visuell relativ cool, auch von der Animation her sehr ansprechend gewesen?
Das Spiel hat ja 6 Jahre gedauert, bis es entwickelt wurde. Und das ist für ein Spiel aus den frühen oder ich glaube 90ern lange, ne?
Und für heutzutage wäre es richtig schnell.
Ja. Ja, es ist auf jeden Fall, es geht ja auch, glaube ich, weiß nicht, wenn du das alles kannst, geht es nach 2-3 Stunden ist es schon durch, ne? Aber ich habe deutlich länger gebraucht, muss ich sagen. Und das andere Spiel, das ich gerade aktuell spiele, ist das hier. Ich sehe ja gerade, dass ich gerade spiegelverkehrt bin, das ist ja dumm. Das ist Nine Doors für den Nintendo DS. Der erste Teil dieser Virtual Last Reihe, glaube ich, heißt die. Ist eine Trilogie und ist ein Visual Novel Puzzle Game mit 9 Personen, die auf einem Schiff aufwachen und keiner weiß, wie er da hingekommen ist, weil alle gekidnappt worden sind von Zero und jetzt müssen sie alle haben so eine Armbanduhr mit einer Nummer drauf von 1 bis 9 und die müssen durch so verschiedene Escape Rooms kommen, um zu überleben. Und das ist ziemlich spannend. Ich habe davon sehr viel schon gehört. Ich habe jetzt erstmal das erste Mal richtig mich angewagt und das ist richtig geil, muss ich wirklich sagen. Sehr, sehr spannend.
Okay, cool.
Genau, das ist meine 2 Spiele, die ich hier kurz nennen möchte.
Ich habe das damals auch gespielt auf dem DS und ich bin da nicht so mit klargekommen. Ich mag diese Art des Spiels nicht so. Das ermüdet mich.
Wir hatten wir ja quasi mit Genres, ne?
Genau.
Man will es probieren, aber irgendwie passt das halt nicht. Okay, dann an der Stelle freuen wir uns, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr sagt, hey, den finde ich richtig cool, den Podcast, da möchte ich gerne mal bewerten, weil ich sage, der ist weiter zu empfehlen, dann könnt ihr das auf allen Plattformen, wo ihr eure Podcast gerade oder wo ihr diesen Podcast gerade hört, tun. Gebt mal 5 Sterne, einen Daumen nach oben, eine Bewertung wäre toll. Das würde uns sehr freuen. Wenn ihr sagt, ey, die sind so cool, die unterstütze ich sogar finanziell, weil ich die dabei supporten möchte und ich mir die Quake 4 Bonusfolge nicht verpassen möchte und andere, die wir schon gemacht haben, die werden jetzt wieder regelmäßig kommen, dann müsst ihr auf unseren Patreon kommen. Den findet ihr unten in der Podcast-Beschreibung oder googelt mal Controllerpoesie Patreon oder kommt auf controllerpoesie.de. Da ist dann auch den Weg zu Patreon und da könnt ihr uns unterstützen, wie zum Beispiel ganz besondere Patronen, die folgendermaßen heißen:
Stefan Walker, Danny Boone, André Gledrow, Schaletta, Kratzerack, Acid Burn, Bömmel, Striker, MTBLN, Freddy Smalls, Danilo, Captain Tainment, Mr. T, Wundenmann, Maggie2Go, King the Crash, Schmaddel, Gelrit, Swan, Max Rage, Pasky90, Goldstyle, Manuel Speck, Ninja Nina, Squall, Robert Schulz, Stefan, Roboto Ultimo, Hennesan, Stolti, Potz, Mason, Marvin Meyer, Sorbelinchen, ein Typ namens Julian und Sam.
Vielen Dank dafür. Und an der Stelle, habt ihr noch was zu sagen? Gibt es noch etwas, das ihr loswerden wollt?
Alles gut. Nö.
Nee? Okay. Du hast davon Sachen angeteasert, gegebenenfalls.
Ja.
Nun. Egal.
Er spielt mich drauf an.
Er spielt mich drauf an.
Nö. Nö, nö.
Nö, nix.
Nö.
Nix. Ja, okay. Okay, dann vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut und tschüss.
Ciao.
Tschüss.